Der Abraham ist ja seinem Vater ausgezogen aus Ur, ist auf das Haran gekommen, im heutigen Syrien, und ist nachher schlussendlich im Auftrag von Herrn weiter gegen Süden gezogen und hat dann das Land Israel erkundet. Der Herr hat gesagt, los, das ist das Land, das ich dir geben will. Nach dieser Verheißung, wo der Abraham dem Herrn Altar baut, als Zeichen vom Glauben, den er hat, kommt der Hungernot und er muss ausziehen, weil er einfach nicht mehr zu essen hat dort. Er geht auf Ägypten, bescheisst dort ein Stück weit, das beraubt ihm ein Stück weit Zukunft, bis es rauskommt, und nachher geht er zurück. Er und der Sohn von seinem Bruder haben ein bisschen Keder wegen dem Land, also teilen sie sich, und der Lot wählt das schöne Land aus und das gute Land, das fruchtbar aussieht, und der Abraham nimmt einfach den Rest, der da ist, der scheinbar nicht so wahnsinnig verheißungsvoll aussieht. Und dort sind wir jetzt. Und jetzt kommt mir die Geschichte, 1. Mose 13, Vers 14. Und eben als eure Unterstützung hier zum Lesen. Hoffentlich die gleiche Übersetzung wie ich hier, das hilft aber noch von dem her. Und ich möchte mal den ersten Abschnitt mal lesen und kurz ein paar Gedanken über den weitergeben. Und dann kommen wir zu dieser Geschichte, die ich wirklich mit euch genau noch anschauen. Als Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Hebe deine Augen auf und zieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mache dich auf und durchziehe das Land in die Länge und Breite, denn dir will ich's geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte in Hain Mamre, das ist bei Hebron, und baute dort dem Herrn einen Altar. Ist ganz, ganz ähnlich etwas, was ihm genau schon so gesagt worden ist. Einfach der Herr wiederholt dort dem Abraham die Verheißung. Und das ist etwas, was der Herr macht, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind und den Herrn glauben und er uns eine Verheißung gibt. Dann sagt er nicht einfach einmal und lässt uns nachher die nächsten 25 Jahre im Schilf stehen, wo wir nicht wissen, ob es etwas gibt, sondern er wiederholt es immer und immer wieder. Und wir haben über die letzten anderthalb, zwei Jahre wirklich auch Verheißungen bekommen, die sich immer und immer wieder wiederholen. Und die letzte Wiederholung war vor 3 Wochen gewesen, wo der Herr einfach uns verheißt, dass er wirklich Licht spenden will und ganz viele Leute in unserer Umgebung durch das, was er durch uns tun will, erreichen. Und da baue ich drauf. Und das ist etwas, was wir wirklich immer und immer wieder hören. Und so ist der Herr, er wiederholt seine Verheißungen. Und hier macht er mit Abraham wieder und wiederholt die Verheißung. Und sagt ihm, los, schau um, das ganze Land will ich dir geben. Und ich will dir zum Vater von Völkern machen, zu einem Volk, das man nicht zählen kann. Also, das heisst, es gibt dem Abraham ganz, ganz eine spezielle Stellung. Ganz eine spezielle Position. Als Vater von seinem Volk ist er wirklich, und das sehen wir dann auch immer wieder, als Patriarch erster Wahl, ist er wirklich, hat er eine extreme Stellung im Volk Israel und wird extremst hoch geachtet. Und das ist der Mann, wo jetzt eine interessante Begebenheit hat. Und die Begebenheit ist echt das Kapitel 14. Und ich werde mit euch das Kapitel 14 lesen. Beziehungsweise bin ich zwar nicht sicher, ob ich das lese, ich erzählen. Es ist fast einfacher, weil es ist ein relativ langer Abschnitt. Zu dieser Zeit hat es einen Haufen Könige und einen Haufen Herrscher und einen Haufen Reich gegeben. Und jede Stadt war fast wie ein Herrschaftsbereich, wie eine Region, wo einfach einer darüber herrscht, und zwar ein König oder ein Fürst. Oder? Und dort hat es auch in Sodom und in Gomorra und in anderen Städten Könige gegeben. Und in einem von diesen Städten hat auch der Lot gewohnt, weil er einen guten Teil vom Land her erwählt hat. Das hat sehr fruchtbar ausgesehen. Damals war das Tote Meer noch nicht das Tote Meer, sondern eine fruchtbare Ebene. Oder? Und es war sicher sehr fruchtbar gewesen. Es ist ja heute interessant, dass in verschiedensten Orten sind wieder extrem fruchtbar, ob schon man das nicht würde denken. Das ist, weil damals schon vor 4.000, 5.000 Jahren der Herr die Verheißung gegeben hat. Der Herr lässt nichts fallen von dem, was er sagt. Und wir sehen es heute, im Jahr 2015, haben wir die Augen auf und sehen, was der Herr verheißt hat im Volk Israel. Dass das wahr wird. Mehr und mehr sogar. Oder? Von dem her ist es etwas, was wir hier lesen, das absolut prophetisch war und wirklich 1 zu 1 jetzt sichtbar stattfindet wieder. Und in den Städten, die haben natürlich immer ein Keder gehabt, und in dieser Zeit ist auch die Gegend dort eine ganz wichtige Handelsstrasse gewesen. Und dort, wo sie durch waren, für nachher vom Norden nach Süden zu ziehen, weiter Richtung arabischen Raum, hat es natürlich auch immer grosse Interessen und Interessenskonflikte gegeben. Und in einem Interessenskonflikt war es so gewesen, dass der König Kedorlaomer, das war ein König im Bereich des heutigen Irak, wirklich die Städte dort, die hier beschrieben sind, unterworfen hat. Und zwar, damit er handelstechnisch einen guten Durchgang hatte. Hat er einfach gesagt, ich will, dass das Zeug mir gehört, und hat wir 12 Jahre lang die Könige und die Städte dort können wirklich in dem Sinn als seine Tribute einsetzen und hat dann dort wirklich freien Zugang gehabt. Und irgendwann ist diesen Königen verleidet, das war immer so damals, wir sehen das aus der Geschichte, oder? Wenn man unterdrückt wird, irgendwann verleidet es die Leute, dann versuchen sie in Aufstand und sie sind dann abtrünnig geworden. Und 5 Könige haben sich zusammengetan gegen 4 Könige. Und die 5 Könige haben versucht, sich irgendwo zu wehren. Aber der Kedorlaomer und die Könige, die mit ihm zusammen waren, viel, viel stärker gewesen. Das heisst, die Könige, die Namen sind nicht so wichtig, jetzt mal lesen, die Könige haben sich zusammengetan, haben gekämpft, eben im Tal Sittim dort, und haben schlicht und ergreifend absolut kürzer gezogen. Und die sind besiegt worden. Und nachher, wenn wir weitergehen, oder der Kedorlaomer, König von Elam, und mit anderen Königen und so weiter, oder? 4 gegen 5. Nein, das Tal seit ihm aber hatte viele Erzhartgruben. Da habe ich nachgeschaut, das sind wirklich Gruben, wo Asphalt, natürlich Asphalt und Teer zum Teil aufblubbert von dem her. Das heisst, die Gruben waren zwar einerseits hilfreich gewesen, aber andererseits auch ein Problem. Oder? Ich kann mir vorstellen, der Triabekäse, das klebrige Zeug, das hat relativ gut. Oder? Wenn du dort Hunger bist, ist einfach ein Problem. Oder? Genau. Und wenn sie trocken sind, kannst du verstecken. Und wenn sie nicht trocken sind, dann bist du einfach, bleibst hängen. Oder? Genau. Und da sieht man jetzt die 5 Könige da, Sodom und Gomorra, 3 andere, sind in die Flucht geschlagen worden, sind in die Grube reingefallen und der Rest ist geflohen und der Kedorlaomer hat alles mitgenommen. Oder hat das Zeug dann wegschleichen und unter anderem auch der Lot mit seiner Frau, seinen Kindern, seiner ganzen Hab. Ist ja eigentlich ein relativ typisches Szenario für die damalige Zeit. Der gewonnen hat, einfach alles mitgeschleichen und hat es dann entsprechend eingeordnet, wie er wollte. Ist ja so, ja. Und der Abraham hat Verheißung bekommen, gerade vorher, oder? Er hat Verheißung bekommen für das Land, das ihm gehört. Und wenn wir jetzt weitergehen ab Vers 13, ist schon ganz interessant. Der Abraham hat wirklich gut sich eingegliedert als Fremdling dort. Ich finde es so spannend von dem her, oder? Und einer ist gekommen, hat mir das erzählt, oder? Und der heißt dort, Abraham, dem Hebräer, der da wohnt, im Hain Mamre, des Amorites, des Bruders von Eschkol und Aner. Diese waren mit Abraham im Bund. Das ist ganz spannend. Der Abraham hat dort gelebt, ist dort gekommen, ist aber so gut angekommen und hat so ein Gewicht gehabt, dass die ein Bündnis mit ihm geschlossen haben. Ja, das heisst, der Abraham war völlig integriert und hat wirklich Gewicht gehabt in dieser Gegend, ob schon er als Fremdling dazugekommen ist, als Hebräer, wie es interessanterweise da heisst nachher. Oder? Und der Abraham hat wirklich schon von Anfang an mit dem Lot und seiner Familie wirklich einfach grosses Mitleid, grosse Zuneigung gehabt und hat nachher entschieden, dass er die Leute wieder befreien will. Und dann wird da die Geschichte erzählt, wie der Abraham mit seinen 318 streitbaren Knechten aus seinem eigenen Haus. Das ist noch interessant, hä? 318 streitbare Knechte aus dem eigenen Haus. Das heisst, es waren etwa 1000 Leute, wo der Abraham als Haushalt unter sich gehabt hat. Oder? Und 318 streitbare Knechte. Und mit denen ist er gegangen und ist denen hinten nachgejagt. Und 318, ich finde es interessant, dass ich es auch wieder erwähnt habe, 318 ist sorry nicht viel, wenn es um eine Armee geht. Oder? Klar, es waren alles relativ kleine Kriege gewesen, aber wenn man die Landkarte anschauen würde, um zu sehen, wo die Kedorlaomer und die Könige herkommen, ist das wirklich ein grosser Bereich. Das ist wirklich ganz Irak und dann noch im Iran, wo die Könige waren in grossen Regionen. Das heisst, die hatten ein ziemliches Heer von dem her. Klar haben sie gekämpft und so weiter, aber der entscheidende Punkt kommt dann schlussendlich nachher. Und der Abraham jagt denen nachher, teilt seine Knechte auf und macht nachts einen Angriff und bringt es tatsächlich her, die zu überwinden und verfolgt sie bis nördlich von Damaskus. Das sind 150, 200 Kilometer. Das ist relativ weit. Wenn man das auf der Karte anschaut, das ist ein weiter Weg, wo er die wirklich verfolgt und die in dem Sinne kann vertreiben. Und das ist interessant, nördlich von Damaskus, das ist heute Syrien, das war auch immer knapp an der Grenze vom Land, wo Israel schlussendlich gehört hat. Und er kann die vertreiben und bringt alles wieder zurück von dem her. Und bracht alle Habe wieder zurück, dazu auch Lot, seines Bruders Sohn mit seiner Habe und auch die Frauen und das Volk. Das heisst, er hat es tatsächlich hergebracht, weil er offensichtlich vom Herrn gespürt hat, dass er muss gehen. Dass er gespürt hat vom Herrn, ich muss dem Lot helfen, ich muss diesen Leuten in dem Sinn wieder die Freiheit bringen. Und er bringt das tatsächlich her, ich denke, in einem absoluten Missverhältnis. Das ist etwas, was wir im Reich Gottes in der Bibel x-mal gesehen im Alten Testament. Es kommt nicht darauf an, wie viele Leute das mit dem Herrn unterwegs sind. Wer mit dem Herr unterwegs ist, gewinnt einfach. Punkt. Es gibt hunderte Worte, hunderte von Geschichten im Alten Testament, wo das Verhältnis der Leute keine Rolle spielt. Aber der auf der Seite des Herrn steht, der gewinnt einfach. Und genauso ist es hier. Und jetzt kommt die Begebenheit, die mich absolut fasziniert. Ganz, ganz etwas Spannendes. Und zwar die Begebenheit mit einem Mann, der nur hier plötzlich auftaucht, aus dem Nichts. Er kommt zurück und der König von Sodom ist natürlich, der ist wieder in der Grube gefallen, ist auch wieder rausgekrackelt, oder? Und ist mega dankbar natürlich und sagt von dem her, oder? Gegen den König von Sodom, das Tal Schawe, das ist das Königstal, oder? Und da ist ihm entgegengegangen und jetzt kommt die Begebenheit. Jetzt kommt der Mann, oder die Figur im Alten Testament in der Bibel, die mich neben dem Herrn mit Abstand am meisten fasziniert, ist der Melchisedek. Wer ist der Melchisedek? Der Melchisedek war ein ganz, ganz spezieller Mann. Der war König von Salem und ist gekommen und hat dem Abraham einen Tisch hergestellt und ihm Brot und Wein auftischt. Wo er zurückkommt von seinem Sieg. Oder? Und wir werden dann noch ein bisschen genau das Ganze anschauen, was alles drinnen ist von dem Herrn. Und es heisst, er war ein Priester Gottes des Höchsten. Ist eine absolut spektakuläre Figur. Er war kein Jod, war kein Nachkommen von Abraham. Das war gar nicht möglich. Ein Priester Gottes des Höchsten und ist nicht aus dem Volk Israel gekommen. Ganz, ganz, ganz etwas Spezielles. Die Person, die kommt im Neuen Testament viel vor, wir werden auf das nachher eingehen. Die Person ist für mich, muss ich sagen, die Person, mit der ich extrem gespannt bin, wenn ich mal im Himmel mit dieser Person reden kann, wissen, wer bist du, Melchisedek, wer bist du wirklich? Oder? Weil, wir werden es nachher sehen, im Hebräerbrief, was über ihn steht, das ist absolut einzigartig, es sucht seinesgleichen. Oder? Der Mann ist gekommen und hat gesagt, und hat ihn gesegnet. Und der Abraham, ihr wisst, wer der Abraham ist. Der Abraham ist der Vorvater, der Patriarch vom Volk Israel, wo der Messias raus wird kommen, also nicht irgendeiner, oder? Und hat wirklich einen Bund gehabt und ist gut angestanden, hat jetzt gerade einen Sieger errungen, oder? Und hat vier Könige besiegt und kommt zurück und lässt sich einfach von dem Mann segnen. Und tut sich dieser Person absolut freiwillig unterordnen. Ohne jegliches Wenn und Aber. Weil er etwas gemerkt hat. Der Abraham hat sofort gemerkt, das ist nicht einfach ein normaler Mensch. Das ist ein Priester vom Herrn und hat eine Autorität und ein Gewicht, das absolut seinesgleichen sucht. Oder? Und hat sich von ihm segnen lassen. Und es ist auch spannend, wie der Melchisedek der Abraham segnet und ihm sagt, gell, indirekt, gell, du weisst, wer dir sie gegeben hat. Oder? Und sagt ihm, und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat, oder? Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Die Geschichte ist extrem prophetisch für die ganze zukünftige Geschichte vom Reich Gottes. Der Melchisedek als König des Friedens, das heisst Salem, als König des Friedens, König von der Stadt Salem, wo zukünftig Jerusalem wird sein, ein Herr seiner Stadt, und Melchisedek heisst König des Gerechtigkeit. Oder? Wenn wir das jetzt von zusammenlegen, sehen wir, das ist nicht einfach einer gewesen. Der Herr hat hier ganz, ganz etwas Spezielles im Leben von Abraham eine Begegnung gehabt, wo er wirklich ihm gezeigt hat, ich bin da und ich lasse die Begegnungen haben, wo du wirklich siehst, dass ich mit dir unterwegs bin. Und der Melchisedek hat nachher ein so ein Gewicht gehabt im Leben von Abraham, dass er ihm einfach aufgrund von einer einzigen Begegnung, eine einzige Begegnung, 10% von allem gibt, was er hatte. Überlegt euch mal, es kommt euch einen entgegen, die begegnet ihm einmal, sieht ihn anderthalb, zwei Stunden und gibt ihm 10% von allem, was er hat. Das ist nicht einfach ein bisschen jemand, wo du denkst, das ist einfach ein bisschen cool. Das ist wirklich eine Autorität, die man merkt, die ihn absolut beeindruckt. Und wenn wir jetzt mal schauen, was über ihn steht im Hebräerbrief, dann sehen wir nachher, der Melchisedek ist nicht einfach so ein König gewesen von der Stadt. Oder? Im Hebräer 5 bis 7 kommt er viel vor, im Hebräer 7 ein ganzes Kapitel lang. Oder? Und dort heisst es, ab Hebräer 6, Vers 20, oder? Da hinein ist der Vorläufer für uns hingegangen, Jesus, ein Hohepriester geworden, ist in der Ordnung Melchisedeks. Auch die Formulierung, die kommt etwa 5 oder 6 Mal bevor. Jesus Christus ist ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks gewesen. Es gibt keine einzige Person in der Bibel, außer der Herr, wo Jesus irgendwie nur darauf referenziert wird, außer dem Melchisedek. Jesus Christus war ein Ordner nach der Priesterordnung vom Melchisedek. Kein Wunder, kann man auch annehmen, dass Jesus Christus dort in dieser Form gestalt als Melchisedek Abraham begegnet ist. Das ist eine mögliche Interpretation. Aber ich will das offen lassen. Aber es ist ganz faszinierend. Dieser Melchisedek aber war König von Salem, Priester Gottes des Höchsten. Er ging Abraham entgegen, als er vom Sieg über Kedorlaomer zurückkam und segnete ihn. Ihm gab Abraham auch den Zehnten von allem. Erstens heißt er übersetzt König der Gerechtigkeit, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Oder? So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Das ist eine spektakuläre Figur, die da aufgeschlagen ist. Absolut spektakulär. Und mich fasziniert die Figur. Weil die Figur hat ein Gewicht geistlicher Natur, das du nicht wieder findest in der Bibel. Findest du nicht wieder. Außer natürlich der Herr Jesus Christus, der Heilige Geist. Klar, logisch. Aber das ist die Figur mit dem grössten geistlichen Gewicht, wo beschrieben wird, als Priester in Ewigkeit, weder Anfang noch Ende, noch Vater, noch Mutter, noch Stammbaum. Hallo? Das sucht absolut seinesgleichen. Und darum ist die mögliche Interpretation, dass Jesus Christus selber war, extrem gut möglich. Er ist definitiv ein göttliches Wesen gewesen, unglaublicher Gestalt. Und er kommt und bringt etwas zum Essen für einen Abraham. Was bringt er? Brot und Wein. Es ist das erste Mal, wo Brot und Wein aufgetischt wird. Brot und Wein, was ist das Symbol vom Abendmahl? Von dem, was Jesus Christus nicht da hat. Da wird es eingeführt. Und im nächsten Satz wird der Zehnt eingeführt. Ihr seht, die Geschichte ist nicht einfach so eine Geschichte im Alten Testament. Die Geschichte hat weitreichendste Konsequenzen bis heute. Die Symbolik vom Abendmahl wird eingeführt und der Zehnt, wo die Grundlage geworden ist, schlussendlich fürs Leben, für alle Priester, wird eingeführt. Das ist interessant. Leviten hat es ja noch kennengelernt damals, oder? Das war ein anderes Priestertum gewesen, von göttlicher Natur, nicht ein irdisches, oder? Und die Leviten haben dann den Zehnt bekommen für sich zum Essen. Das ist ihr Einkommen gewesen, oder? Und es ist interessant, wie der Hebräerbrief über das aufgesetzt hat. Der Abraham, der schlussendlich der Urvater war, ist sogar selber mit dem Zehnten belehnt worden im Melchisedek, wo er ihm den Zehnten gegeben hat, den er hatte. Ihr seht, die Person war nicht einfach ein König von der Stadt, sondern die Person hat ein geistliches Gewicht, das Abraham sofort erkannt hat und sich auch sofort beugt hat. Und ohne jegliche Widerrede entsprechend dem Mann, ob schon er einfach aus dem Nichts auftaucht, der wird nie mehr erwähnt. In der Geschichte vom ganzen Volk Israel kommt der Melchisedek nie mehr vor. Er kommt erst wieder vor, mit einem Brandbriefschreiber, der ihn auslegt, als was für eine Figur er wirklich war. Oder? Und der Einzige, der wirklich interessant ist, Aussagen darüber macht, ist der David, der in den Psalmen schreibt, Psalm 110 steht das, muss ich schauen, schon wieder eine ganz spannende Formulierung dort, Psalm 110, Vers 4. Der hat geschworen, uns wird ihm nicht gereuen, du wirst ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Oder? Auch wieder dort die Formulierung. Und da geht es um Jesus Christus prophetisch. Und er sagt, du wirst ein Priester sein nach der Weise Melchisedeks. Oder? Ihr seht, die Figur ist nicht einfach so eine Begegnung mit einem Menschen, sondern es war viel, viel, viel mehr. Oder? Und die Begegnung, ich wage zu behaupten, ist interessant, die Begegnung hat er Abraham braucht in dieser Situation. Er ist als siegreicher Herr zurückgekommen von einer Schlacht, wo er wirklich alle retten konnte und hat jetzt 5 Könige, die in seiner Schuld stehen. Oder? 5 Könige stehen in seiner Schuld, weil er wirklich angerettet hat. Oder? Von dem her. Und er hat eine Verheißung von mir. Das heisst, er hat wirklich eine ganz, ganz hohe Stellung. Und er braucht eine Begegnung mit einer absolut ultimativ höheren Autorität, um zu merken, wenn man muss glauben, welche Richtung muss gehen. Und er reagiert absolut souverän darauf, er reagiert genauso, wie es richtig ist. Wenn uns eine geistliche Autorität begegnet, wo wir merken, die hat das Gewicht und will unser Leben, sagt etwas in unser Leben rein, was uns extrem gut tut, dann müssen wir die Leute unbedingt ehren. Unbedingt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nur zum Guten für uns. Der Hebräerbrief schreibt und andere schreiben auch über das, auch zum Thema Ehre von der geistlichen Autoritäten. Und Abraham hat das genau richtig gemacht, hat ihm den Zehnt gegeben. Und nachher kommt etwas ganz, ganz Interessantes. Aber es war perfekt vorbereitet. Dann kommt der König von Sodom und sagt, los, weisst du was, du kannst die ganze haben und so weiter alles haben. Gib mir nur meine Leute zurück. Und Abraham sagt, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich will nicht, dass es heisst, der König von Sodom hat mich reich gemacht. Ich will, dass mein Reichtum nur vom König, vom Himmel und vom Melchisedek aus seinen Dienern kommt. Und nicht von irgendwelchen Menschen. Und er sagt dann ganz klar von dem her, oder? Aber Abraham sprach dem König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass ich von allem, was dein ist, nicht einen Faden noch einen Schuhriemen. Nichts nehmen will, damit du nicht sagst, du habest Abraham reich gemacht. Und das ist interessant, ich will auf keinen Fall irgendetwas von deinem Zeug. Nimm alles mit und gang. Das Einzige, was ich froh wäre, ist, dass die, die etwas gegessen haben, dass das ihren Teil dürfen nehmen. Finde ich ganz interessant. Er will nichts. Schaut aber für die, die geholfen haben, dass die etwas bekommen. Ihr seht, die Haltung von diesem Mann ist absolut spektakulär. Und er hat eine Begegnung, wo ich denke, wo ihm extrem hilft, genauso zu reagieren. Weil er dem Melchisedek begegnet und dem Melchisedek ihn zutiefst beeindruckt. Zu Recht. Der Abraham geht näher zurück, ohne dass er irgendetwas nimmt von ihm. Und der Melchisedek ist weg. Den siehst du nicht mehr. Bis er nachher wieder auftaucht im Neuen Testament, wo er erklärt wird. So ist der Abraham in dieser Zeit eine Begegnung, wo ich denke, die ihm extrem geholfen hat, an dem, was der Herr für eine Parade festzuhalten. Weil er eine Begegnung hat mit einem Gottesmann, der wirklich einfach nicht zu tief beeindruckt hat. Ein Mann, den er ehrt, wo er ihm den Zehnt gibt, wo ihm wirklich prophetisch das Abendmahl herstellt, mit Brot und Wein. Und er sich in dem Sinn dort, ist auch interessant, nach dem Kampf kann er stärken. Das Abendmahl ist nicht einfach nur so etwas. Das Abendmahl ist der Tisch vom Herrn, wo wir hergehen können und wirklich gestärkt und geheilt werden. Das ist die Idee vom Abendmahl. Das Abendmahl ist eine Symbolik für das, was Jesus Christus da hat. Dass er am Kreuz auf Golgatha gestorben ist, sein Leib hat erbrechen, damit unser Leib geheilt werden kann und sein Blut vergossen worden ist, dass unsere Sünden vergeben werden. Und zwar alle, egal wie rot, dass sie ist. Lustig, dass der Vio rot ist, oder? Das heißt, häufig, mögt deine Sünde doch scharlachrot sein, sie wird schneeweiß werden beim Herrn. Oder? Und diesen Tisch stellt er im Herrn zum Stärken, damit er nachher, wo ein irdischer König kommt, garantiert nicht in die Falle geht. Der hat schon ein unglaubliches Timing. Ich finde es immer faszinierend, wenn man das Ganze ein bisschen länger anschaut. Okay, was hat der Herr reingestellt wieder? Was hat Gott wieder tiptop geplant, damit der Abraham, der Verheißung, die ihm geht, wirklich treu bleiben konnte? Und er konnte daran festhalten. So ist das eine Geschichte, eine Begegnung, die mich unglaublich fasziniert. Von einer Person, die ich keinen Vergleich finde in der Bibel. Gibt es nicht. Ja, der hat einen Haufen coole Leute in der Bibel. Aber kennen, wo der Priester des Höchsten war. In Ewigkeit. Das ist relativ lang. Und der begegnet ihm und segnet ihn auch, tut ihm Gutes und tut ihm, auch wenn er es auch weiss, einfach noch einmal bestätigen, welche Reihenfolge und welche Ordnung das da ist, dass der Herr, sein Gott, der Allerhöchste, ihm den Sieg gegeben hat. Und ihm Verheißung gegeben hat, ihm Zusagen gegeben hat, ihn reich gemacht hat. 1000 Leute, sorry, das ist wirklich viel. 1000 Leute ist Reitno. Reitno gehört in euch. Das ist viel, hä? Also, ziemliches Gewicht, der Abraham alleine, oder? Und dann kommt einer und er merkt, ui, das ist eine andere Welt. Und zwar wirklich eine andere Welt. Das ist die geistliche Welt, die sichtbar wird dort und ihn wirklich ermutigt. Und ich wünsche mir, dass wir ab und zu so Begegnungen haben mit Menschen, die uns ein bisschen die geistliche Welt vor Augen malen, indem sie wirklich etwas Gutes für uns haben. Und wir dann merken, ui, das ist nicht einfach normal. Das ist nicht einfach irdisch. Das ist, was das Reich Gottes und der Himmel und die Erde berührt und etwas Gutes oben runterkommt und mich wirklich segnen will. Dass wir entsprechend auf das reagieren und die Leute entsprechend ehren und achten. Weil der Abraham schlussendlich ist der, der den ganzen Segen erehrt hat. Ein Riesensegen hat er schlussendlich. Und viel später. Tausende von Jahren später sagt das Volk Israel, er ist unser Vater. Und rühmen sich dessen. Wir schauen jetzt nicht den Dialog, den Jesus mit ihnen zu diesem Thema anschauen. Das ist etwas Spezielles, aber das lassen wir jetzt weg. Aber der Abraham hat wirklich eine Position gehabt. Und da begegnet er ihm, der neu in eine andere Dimension hat. Und ich wünsche mir, dass wir die Dimensionen einfach verstehen, einfach sehen, wie stark der Einfluss von der geistlichen Dimension auf die sichtbare Dimension ist. Unglaublich. Unglaublich. Ob schon wir nicht würden da denken, es ist aber so. Und da ist das Beispiel von dem, was passiert, wo schlussendlich nachher Sachen definiert, die in Zukunft nachher immer so gemacht werden. Wir haben noch am Abendmahlstisch Brot und Wein. Und nicht Fleisch und Käse. Brot und Wein. Oder? Und wir gehen heute auch noch der 10. und nicht der 5. oder der 20. Wir gehen der 10. ins Reich Gottes. Genau so wie dann in dieser Geschichte. Vor x-tausend Jahren. Es soll nur niemand denken, Gott sei nicht nachhaltig und sei nicht souverän in dem, was er plant. Das ist unglaublich. Mich fasziniert das. Wenn er nachher einfach kommt und jemand von seiner Nachfolgerschaft, von der himmlischen Nachfolgerschaft, der Erde bringt, und er ein Zeichen setzt, das nachher für den Rest der Zeit einfach bleibt. Und das ist da passiert. Und Abraham war der Erste, der es erlebt hat. Amen.